SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Born to be Wild. Wie gefährlich sind die Rocker? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Ihre Clubs heißen Hells Angels, Bandidos oder Outlaws und signalisieren schon in ihren Namen, wir möchten mit dieser Gesellschaft nichts zu tun haben. Rocker, das sind harte Typen in schwarzen Kutten mit einer Leidenschaft für Motorräder und einer Sehnsucht nach grenzenloser Freiheit. So zumindest der Mythos. Dagegen steht das Bild, das Polizei und Medien von den Rockern zeichnen. Skrupellose Gangster, die sich als Teil der organisierten Kriminalität in einer Parallelwelt aus Gewalt und Verbrechen bewegen und deshalb bekämpft werden müssen. Wie gefährlich ist die Rockerszene wirklich? Warum gibt es in Deutschland so viele Rocker wie noch nie? Und wie sinnvoll sind Vereinsverbote im Kampf gegen kriminelle Rockerbanden? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Dr. Michael Alsdorf ist Chefreporter der Zeitschrift Bikers News und seit Jahrzehnten in der Rockerszene unterwegs. Herr Alsdorf, Easy Rider, Born to be Wild, das alles hat das Image der Rocker geprägt. Was würden Sie sagen, macht einen Rocker aus?
Sie sagen schon, was das Image betrifft. Das geprägte Image ist dieses von Männlichkeit, von Verbindlichkeit, von einem härteren Auftreten durchaus. Das Rocker-Dasein ist eine Protestkultur. Das sind so die wesentlichen Bedingungen. Das sind die Bedingungen, die faszinierend sind. Also ich denke, wir bedienen da durchaus bürgerliche Ängste und Sehnsüchte gleichzeitig. Ne? Wir sind diejenigen, die das machen, was der normale Bürger sich normalerweise nicht erlaubt hätte. Da schlägt man dann gelegentlich auch mal über die Grenze. Da gibt es auch Grenzen, die uns gezeigt werden müssen. Aber im Großen und Ganzen sind auch Rocker friedliche Gesellen, zumal sie ja in den letzten Jahrzehnten auch wirklich um Jahrzehnte gealtert sind.
Sie sagen, man schlägt gelegentlich über die Grenze. Welche Rolle spielen denn Gewalt und Kriminalität?
Sie hat früher eine größere Rolle gespielt als heute. Bloß früher ist das nicht an die Medien gekommen. In den Gründungsjahren der Rockerszene, in den 60er, 70er, 80er Jahren, da hat es im Prinzip an jedem Wochenende auf Rockertreffen in irgendeiner Weise auch geknallt. Damals ging es ja noch darum, zu zeigen, wer man ist, Flagge zu zeigen, für seine Rückenabzeichen gerade zu stehen. Damals waren die Leute noch jung und da gehörte das schlichtweg dazu, dass es auch gerumst hat. Zumindest musste man sich dessen immer in irgendeiner Weise gewahr sein, dass es passieren könnte. Das hat sich mit den Jahren geändert, weil die Rocker selbst älter geworden sind und heutzutage ist eine Rockerveranstaltung, zumindest eine Veranstaltung, so friedlich, wie es auf keiner Kerwe hier im Pfälzischen zugeht. Also hier im Pfälzischen weiß man ja immer noch, wenn man auf einer Kerwe ist, dass es irgendwie ab 23:30 rumst. Das passiert auf Rockerveranstaltungen schon lange nicht mehr.
Ich möchte die Frage weitergeben an Oliver Huth. Er ist stellvertretender Vorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter in Nordrhein-Westfalen. Er ermittelt beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen im Bereich organisierte Kriminalität. Herr Huth, wie sehen Sie das aus polizeilicher Sicht? Heißt Rocker sein auch kriminell sein?
Nein, da muss deutlich ein differenzierter Blick auf die Szene geworfen werden. Ich fahre selbst auch Motorrad und bin auch öfter beim Motorradtreffen anwesend und deswegen schon lange kein Rocker oder auch kriminell. Wir haben es mit einzelnen Gruppen zu tun, die eine hohe Affinität zur Kriminalität aufweisen, die von der Protestkultur mal abgesehen tatsächlich schauen, dass sie mit Kriminalität Geld erwirtschaften, um dann Lebensstandard zu halten, um zu expandieren. Der differenzierte Blick ist hier hilfreich.
Um welche Straftaten geht es da?
Alle Straftaten, die sofortigen Gewinn versprechen. Das sind zum Beispiel Rauschgiftkriminalität, das ist Schutzgelderpressung, das ist Prostitution und natürlich nach wie vor immer wieder der Rauschgifthandel in größeren Mengen. Das sind so Dinge, die uns immer wieder begegnen.
Mein dritter Gast ist Dr. Bettina Zietlow vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. Ihr Spezialgebiet ist das Thema Rockerkriminalität. Frau Zietlow, Rockerclubs wie die Hells Angels werden häufig mit der Mafia verglichen. Die Polizei spricht aufgrund ihrer Clan-Strukturen von organisierter Kriminalität. Das wiederum löst bei den Rockern Proteste aus. Die fühlen sich in Sippenhaft genommen und als Subkultur zu Unrecht kriminalisiert. Wer hat denn da recht?
Das versuchen wir gerade im Rahmen eines Forschungsprojektes zu ergründen, wer da recht hat. Und Ausgangspunkt sind ja zum Beispiel Zahlen aus dem Lagebild des Bundeskriminalamtes, wo Rockerkriminalität ja unter organisierte Kriminalität eingeordnet wird. Da haben wir rund 40 Fälle pro Jahr und unter anderem diese Akten gucken wir uns gerade an und gucken uns an, was macht diese Rockerkriminalitätsfälle eigentlich aus? Sind das die klassischen Merkmale, die wir auch bei organisierter Kriminalität finden? Oder sind das vielleicht ganz andere Dinge, was Herr Alsdorf ja auch schon ansprach und Herr Huth? Sind das Gewaltdelikte und so weiter, die man auch auf jeder Kirmes finden kann, beziehungsweise Drogenhandel oder andere Delikte, die ja nicht zwingend unter den Bereich der organisierten Kriminalität fallen müssen.
Herr Alsdorf, kommen wir mal auf das schlechte Image der Rocker in der Öffentlichkeit zurück, über das sich die Rocker dann auch beschweren. Rocker treten in der Öffentlichkeit meist als tätowierte Typen in Erscheinung, die in schwarzen Outfits auf ihren Motorrädern im Rudel durch die Innenstädte donnern. Allein mit diesem martialischen Auftreten legen sie es ja darauf an, zu provozieren, andere Menschen Angst einzujagen. Da muss man sich ja eigentlich nicht wundern, wenn man auf Ablehnung stößt, oder?
Das ist ja nun wirklich eine Äußerlichkeit. Und ich denke, heutzutage ist das auch eigentlich schon gar keine Provokation mehr. Tätowiert ist ja jede Aldi-Verkäuferin. Da müssen sie sich über die Tätowierung von Rocker keine Gedanken machen, dass sie deswegen krimineller wären oder gefährlicher wären. Das Auftreten, das Äußerliche, ist natürlich angsteinflößend. Und das soll es auch durchaus sein. Also meine Güte, die Rockerkultur ist eine Protestkultur, wie die Hippies auch eine Protestkultur waren. Auch die Hippies waren früher nicht jedem sympathisch. Die Hippies sind irgendwann ausgestorben. Die Rocker haben sich durchgehalten. Diese Kultur gibt es jetzt seit bald einem halben Jahrhundert. Und wenn an der Kultur wirklich sowas so falsch wäre und sie so gefährlich wäre, dann dürfte es sie eigentlich ja gar nicht mehr geben.
Frau Zietlow, die Hells Angels, die feiern in diesem Jahr ihren 70. Gründungsgeburtstag. Das, was Herr Alsdorf anspricht, diese Selbststilisierung als Außenseiter, als Rebell, Gesetzloser, die gehört zum Rocker-Dasein ja von Anfang an dazu.
Natürlich. Also ja, die Herkunft aus der Subkultur ist ja ganz klar. Und ich finde, daran sollten wir auch öfter mal denken, dass es sich ja um eine Subkultur, um eine ganz eigene Kultur, eine eigene Form der Darstellung handelt zunächst mal. Etwas, wofür Menschen sich entschieden haben, ohne ja gleich damit anderen zu schaden.
Herr Huth, Rockerclubs wie die Bandidos oder die Hells Angels, die werden immer wieder als Bruderschaften beschrieben. Welche Rolle spielt denn der Verein, der Club im Leben eines Rockers?
Ja, das ist absolut identitätsstiftend für diese Person. Zumindest aus meiner Beobachtung und der Beobachtung meiner Kolleginnen und Kollegen gehört das Rocker-Dasein streng zum Sozialisationsprozess und ich sag mal, hat enorme Einwirkungen oder Auswirkungen auf das Privatleben. Das wird ständig 24 Stunden, 7 Tage in der Woche gelebt, unabhängig davon, ob die Gruppe ruft oder nicht. Man lebt diese Regeln quasi auch zu Hause und das ist auch das, was bei mir mal so Zweifel aufkommen lässt persönlich, weil diese Kultur oft so ausgelebt wird, dass es oft auch selbst in der Gruppe darum geht, andere zu erniedrigen. Man kann mit Dienstgraden aufsteigen und die, die da frisch anfangen, das ist wirklich kein Zuckerschlecken, was sie da zu erwarten haben. Und das ist schon manchmal bedenklich, was wir da so mitkriegen, wie da Aufnahmerituale aussehen oder was man über sich da übergehen lassen muss, um endlich mal Respekt und Anerkennung zu bekommen. Das ist so ein bisschen zwielichtig. Auf der anderen Seite möchte ich kurz nochmal innehalten. Frau Zietlow hat gerade gesagt, wenn man andere nicht einschränkt und so seine Subkultur auslebt, das wäre ja auch schön, wenn das so wäre. Aber leider beobachten wir das immer wieder, dass zu oft andere Bürgerinnen und Bürger eingeschränkt werden. Und da rede ich noch nicht mal von diversen großen Straftaten wie Schusswaffengebräuche. Das fängt schon an mit dem Verhalten im Straßenverkehr. Wenn ein Schützenverein sich so verhalten würde, dann wäre der Protest groß. Und ich sag mal, ob das immer so sein muss, wie die Rocker sich so darstellen, das ist deutlich fraglich.
Ich habe immer so ein bisschen Probleme, gerade wenn es um diese Aufnahmerituale geht. Das sind immer so Zerrbilder, so Schreckensbilder, die in der Gesellschaft gezeichnet werden. Erstens, Aufnahmerituale, auch erniedrigende Aufnahmerituale gibt es ja so ziemlich in allen Männerbünden. Da sind ja jetzt die Rocker nicht die einzigen und die Rocker auch nicht die, die das erfunden haben. Da müssen sie in die Menschheitsgeschichte zurückschauen. Die sind so alt wie die Menschheit selbst, diese Aufnahmerituale. Das sind sogenannte Initiationen. Die sind natürlich erniedrigend. In der Regel sind diese Erniedrigungen dann die letzten Erniedrigungen, die stattfinden. Eine Prospekttaufe, ne? Wenn der Mann durch den Schlamm gezogen wird. Das ist das, was früher mal gemacht wurde. Heutzutage läuft es ja gar nicht mehr so. Was wir dabei vor allem nicht vergessen sollten, ist ja, das macht ja jeder Mann freiwillig. Also es wird ja niemand gezwungen, Rocker zu sein. Jeder weiß, dass es zu seiner Laufbahn gehört, dass er erstmal für 1-2 Jahre sich beweisen muss, dass er gelegentlich auch dienen muss. Und jeder weiß, dass er dann weiter auch aufsteigen kann, wobei ich ihn verraten kann, wenn man eine Funktion hat in einem Rockerclub, ist man damit nicht von aller Arbeit entledigt. Also die Leute, die am meisten was tun und deren Sohlen am heißesten werden auf eine Rockerveranstaltung, das sind die Präsidenten, weil die haben wirklich was zu tun und da reißt sich nicht jeder drum, Präsident zu werden.
Aber Frau Zietlow, Regeln, die vorschreiben, wer in der Gruppe das Sagen hat, wann man sich trifft, was man unternimmt, sogar die Kleiderordnung wird teilweise vorgegeben und wer dagegen verstößt, wird teilweise bestraft. Ist das nicht ein Widerspruch? Nach außen geben sich die Rocker als freiheitsliebende Rebellen, nach innen aber verlangt man absolute Konformität.
Also ich denke, ein Stück weit brauchen sie das, auch wenn sie die Gruppe zusammenhalten wollen. Und vielleicht ist das ja eben auch das, was tatsächlich in dieser rauen Schale steckt. Eine gewisse Spießigkeit und das Bedürfnis auch nach bestimmten Regeln. Also wenn man sich manche Clubhäuser anschaut, cool ist anders. Ich fand es eher zum Teil sehr rustikal und sehr, zum Teil spießig einfach. Und habe auch gedacht, das hat mich überrascht. Aber offensichtlich dieses Bedürfnis auch nach einer gewissen Gemütlichkeit, nach diesem Zusammengehörigkeitsgefühl, das scheint da auch eine Rolle zu spielen.
Wir sollten immer bedenken, dass all diese Regeln freiwillige Regeln sind. Freiheit heißt ja nicht, dass man macht, was man will. Das ist die Libertinage. Ne? Freiheit ist, wenn man sich Gesetze gibt, die frei gewählt sind, die über einen selbst bestimmen, die einen selbst definieren, mit denen man sich selbst verstehen kann und sich selbst als Identität verstehen kann. Rockerclubs sind die demokratischste Veranstaltung, die ich kenne. Da kann ein Präsident über Nacht abgewählt sein und der nächste ist gewählt. Das funktioniert in der bürgerlichen Demokratie nicht so einfach.
Da muss man aber natürlich dazu sagen, dass das Abwählen nicht wie im Schützenverein passiert mit einfacher Mehrheit, sondern Abwählen bedeutet dann auch Abnahme der Kutte, Zahlen von Restriktionen, Gewaltanwendung. Ich habe teilweise schon mit meinen verdeckten Ermittlungsmethoden Entführung mitbekommen. Das muss man auf der einen Seite sagen. Und das andere ist, Sie haben recht, richtig, jedes Mitglied weiß, auf was es sich einlässt. Jedes Mitglied kann für sich selbst entscheiden, ob es sich erniedrigen lassen will, ob es wunderbar ist, einen 10-Liter-Eimer mit irgendwelchen ekligen Sachen zu trinken, zu essen, um dann sich zu übergeben, wenn das wirklich der bringt ist, dann soll es so sein. Aber leider ist es so, dass diese Regeln ja auch nach außen projiziert werden. Also sie können so ein Mitglied nicht verkaufen. Ja, innen drin musst du dich erniedrigen lassen, aber mit den Mitbürgern draußen, dann machst du das bitte nicht. Das ist ja genau das Problem. Einmal dieser Dammbruch, dieses Unterwerfen dieser Regeln führt oft dazu, nach unseren Beobachtungen, dass man auch so mit seinen Mitmenschen umgeht. Und das leider signifikant so häufig.
Also, dass Ausstiege aus Clubs so geahndet werden, wie Sie es geschildert haben, ist so ziemlich der Ausnahmefall. Man kann aus einem Club auch im Guten austreten. Man kann in einem Club auch Nein sagen, wenn einem irgendwas nicht gefällt. Und wie gesagt, alles sind Regeln, denen man sich freiwillig unterworfen hat und man weiß, was auf einen zukommt, wenn man Mitglied in einem Club ist. Das ist ja nichts, wozu man gezwungen worden wäre.
Nee, aber das muss ja auch nicht bei jedem Club so sein. Das habe ich ja auch in meiner Darlegung geschildert. Ist aber durchaus so, dass das schon häufig auftritt. Und das erleben Sie bei Schützenvereinen oder bei anderen NGOs, die auch eine In-Group brauchen, weil sie irgendwie politisch aktiv sind und durchaus auch einen Zusammenhalt brauchen, halt nicht. Und das unterscheidet das, dieses Rockerwesen grundsätzlich auch immer differenzierten Blick bitte auf die einzelnen Gruppen, über die wir dann reden. Das mag hier und da auch anders sein, aber es ist signifikant häufig, dass da gerade bei dem Abstrafen von Mitgliedern, wenn sie da nicht den Mainstream nachleben oder nicht ihre Aufgaben übernehmen oder ich sag mal, dass es da irgendwelche anderen Meinungen gibt, die sie da vertreten, vielleicht Mehrheitsmeinungen, dass es da vielleicht zu einem Diskurs kommt, dass sie oft gewalttätig ausgelebt wird. Und das, muss man natürlich sagen, sind dann wieder Straftaten und da hört es dann auch wieder auf. Da kann man nicht einfach so zugucken und da kann man nicht als Staat sagen, die haben sich die Regeln selber gegeben. Da muss dann auch Staat intervenieren. Das passiert leider zu häufig oder wir kriegen es auch zu häufig mit.
Ich war mal zu Gast bei einer schlagenden Verbindung. Dort schlägt man sich ja wirklich bei lebendigem Leibe die Fleischlappen aus dem Gesicht. Komischerweise wird das rechtsstaatlich nicht geahndet und das ist auch eine freiwillige Veranstaltung, ein Brauchtum, was schon über Jahrhunderte besteht.
Den Vergleich ja nicht Unrecht gegen Unrecht. Den anzustellen macht nach meinem Dafürhalten keinen Sinn. Wenn wir mitkriegen würden, dass in der Burschenschaft Leute mit Schwertern aufeinander losgehen würden, dann würden wir da ebenso intervenieren und das unterbinden. Genauso wie wir Schlägereien zwischen Hooligans, wo zwei Gruppen auch einwilligen, sich zu schlagen, auch intervenieren würden. Und genauso machen wir das auch bei Rockern. Wenn wir blutüberströmte Personen oder sehr schwer verletzte Personen in irgendwelchen Städten auffinden, dann intervenieren wir da auch. Es ist immer die Frage, was kriegen wir mit? Und es ist leider so, bei den Rockern kriegen wir da sehr viel mit und leider auch immer in der Öffentlichkeit. Bei anderen Gruppen, die auch zu Gewalt neigen, ist es selten, dass zum Beispiel aus fahrenden Autos Häuser beschossen werden. Das sind dann in Regelfällen oft Rocker und ich habe jüngst vor unserer Diskussion nochmal ins Lagebild geguckt. Da finde ich allein in Nordrhein-Westfalen schon wieder zwei solcher Sachverhalte, die dem Rockermilieu zugeschrieben werden.
Also in dem Fall, in diesem letzten Fall, da gebe ich Ihnen recht und da sind wir uns einig. Solche Schilderungen, solche Szenen haben sich ja damals in Berlin abgespielt vor 10 Jahren und da ist es auch richtig, wenn der Rechtsstaat das ahndet. Was das andere betrifft, die ritualisierte Gewalt, also meines Wissens gab es in den 50er Jahren mal ein großes Urteil, was genau die ritualisierte Gewalt unter Burschenschaften zuließ und genehmigt hatte, offensichtlich, weil die Richter selbst ja allesamt auch schon in schlagenden Verbindungen unterwegs waren seinerzeit.
Ja, aber Sie wissen jetzt, dass zum Beispiel eine Hooligan-Gruppe in Ostdeutschland als kriminelle Vereinigung angesehen worden ist, ne? Weil man sich halt auf öffentlichen Wiesen und Plätzen trifft. Und da gibt es übrigens den Straftatbestand der Beteiligung an einer Schlägerei. Also ein Vertragswesen vor so einer Schlägerei gibt es da auch nicht, was dann strafmildernd berücksichtigt wird.
Lassen Sie uns nochmal zu den Rockerclubs zurückkehren. Frau Ziedlow, nach außen sind das ja geschlossene Gesellschaften. Geben Sie uns mal einen Einblick. Wie läuft das Leben mit einem Rockerclub ab?
Mein Eindruck ist, dass es eine ganz gemischte Truppe ist, die sich von Club zu Club, von Stadt zu Stadt unterscheiden in dem, was sie antreibt. was ja die Motive sind, warum man da Mitglied wird. Das ist in einigen Gruppierungen ganz klar, das Motorrad, das Miteinander, die Zeit verbringen, das Grillen, das, was man halt so macht. Und das ist wahrscheinlich in anderen Clubs, wenn wir nach Berlin schauen zum Beispiel, dann scheint die Motivation da doch eine deutlich andere zu sein, Mitglied in einer Rockergruppierung zu werden.
Nämlich?
Kriminelle Handlungen begehen zu wollen. Und je nachdem sich in der einen oder anderen Gruppierung, die dann ja auch, was man ja, denke ich, was früher unvorstellbar war, dass man heute hier und morgen dort Mitglied wird oder ist, beziehungsweise dass die Clubs dann auch Mitglieder aufnehmen, die gestern bei den Hells Angels waren, heute Bandidos sind und dann wieder zurück. Also wo es scheinbar ja weniger drauf ankommt, auf dieses Gruppengefühl, auf dieses Motorradfahren und so weiter, sondern tatsächlich darum, ja ganz bestimmte Kontakte zu knüpfen und auch auszunutzen.
Um den schnellen Gewinn, das ist sicher wahr, das, was Herr Huth gesagt hat.
Genau.
Herr Huth, Frau Zietlow sagt jetzt, es gibt nicht die Hells Angels oder es gibt nicht die Bandidos, sondern das muss man runterbrechen auf die einzelnen Vereine in den Orten. Trotzdem gibt es ja eine Rivalität unter einzelnen Rockerclubs, die ist ja legendär. Worum geht es bei dieser Konkurrenz?
Ja, es geht erstmal um den Gebietsanspruch. Stellen Sie sich das vor, Sie würden jetzt sich ein Motorrad kaufen und so eine Weste und schreiben dann, sage ich mal, irgendeine Stadt in Nordrhein-Westfalen oder bei Ihnen aus der Umgebung, schreiben Sie hinten drauf, Sie wären jetzt der Motorradclub mit der Stadt unten drunter. Da können Sie sicher sein, wenn Sie dort an ein Ausflugslokal heranfahren mit 2, 3 Genossen und Sie würden dort mit der Kute dann dort ein alkoholfreies Bier trinken, gibt es andere Rockergruppierungen, die wir dann tatsächlich zu diesen Outlaw Motorcycle Gangs zählen. Die werden Sie ansprechen und Ihnen sagen, dass Sie gefälligst diesen Stadtbutton da abzureißen haben von der Jacke, weil es gibt nur einen in dieser Stadt, der diesen trägt und das sind dann entweder beispielsweise die Bandidos oder Hells Angels. Also klassische Gebietsansprüche, wo wir hier sind, da breiten wir uns aus und da bestimmen wir auch, was lang geht. Das hat teilweise damit zu tun, dass man wirklich versucht, legale Geschäfte durchzuführen. Das ist oft das Thema Türsteher-Milieu, weil viele Mitglieder halt bildungsfern sind und um halt Geld in die Mannschaftskasse zu spülen, werden die dann über einen Security-Dienst angestellt und dann wird da vor Diskotheken oder so dann die Tür gemacht und damit kann man die ersten Einnahmen erwirtschaften. Und ansonsten ist es natürlich so, dass man, wenn man denn zu den kriminellen Rockergruppierungen gehört, die das auch wirklich ausleben, geht es dann oft darum, dass man den besten Platz findet, um Geschäfte zu machen. Das sind zum Beispiel, dass man Lokale anmietet oder Lokalitäten betreibt. Da kann man nämlich dann auch durchaus im kleinen Handel die Drogen verkaufen. Man kann sich dem Thema Prostitution widmen und dort versuchen, in großen Laufhäusern Etagen, Zimmer für sich zu bekommen, wo man dann auch Prostituierte einsetzt und entsprechend in dem Duktus des Menschenhandels dann da mit den Damen auch umgeht. Das ist so das Übliche, was wir kennen. Ich möchte nochmal ein Plädoyer wirklich für das sagen, was Frau Zietlow gesagt hat. Es hilft ein differenzierter Blick. Und da muss ich uns als Polizei auch kritisieren. Wir nennen oft andere Gruppen Rocker-ähnliche Gruppen. Die haben mit dem Rocker-Dasein überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist für mich persönlich, sind das Gangs, ähnlich wie in Amerika, die nach ganz anderen Kautelen leben, als das Rockerleben es nun mal so ist, dass man antagonistisch zur Gesellschaft leben will. Da geht es wirklich nur noch um Kriminalität. Es wird Zeit, dass wir uns diese neuen Ströme tatsächlich mal ansehen und schauen, was steht dahinter. Und nochmal zum Thema, ist das immer okay oder nicht? Was wir da haben, ja auch in den Akten, was Sie da finden, ist oft Kontrollkriminalität.
Was heißt das, Kontrollkriminalität?
Das bedeutet immer, dass es nur die Kriminalität ist, die wir finden, wenn Polizei kontrolliert. Also wenn Sie eine Razzia machen, dann finden Sie Rauschgift. Im Rauschgiftmilieu gibt es kaum jemanden, der zur Polizei geht und eine Anzeige macht und sagt, der Hells Angel hat mich bei 100 Gramm Kokain, die ich da gekauft habe, irgendwie betuppt, da ist nur Milchpulver drin oder sonst irgendwas. Das gibt es nicht. Die Kriminalität ist im Verborgenen und tritt nur dann in Erscheinung, wenn wir es kontrollieren. Ähnlich ist es mit dem Bereich Menschenhandel, ähnlich ist es mit Waffendelikten. Hier und da sind es Körperverletzungsdelikte, die dann ans Tageslicht treten, weil wir dann frühzeitig gerufen werden, weil Bürgerinnen und Bürger uns auf Szenarien aufmerksam machen. Also das macht es tatsächlich schwer, aber wir beobachten auch innerhalb der Gruppierung, dass es da manchmal ein paar Kriminelle in so einem Chapter gibt, die ein bisschen mit Drogen dealen. Das ist schon so, aber es wird oft geduldet, weil auch eine Gruppe mitunter von diesen Einnahmen dann leben kann.
Ich möchte nochmal auf die Revierkämpfe zurückkommen, Herr Alsdorf. Es gab mal eine Zeit, noch bis vor ein paar Jahren, da waren Rocker fast täglich in den Schlagzeilen. Damals lieferten sich die beiden größten Rockerclubs Hells Angels und Bandidos in Deutschland einen blutigen Revierkampf. Von einem Rockerkrieg war die Rede. Ist denn dieser Krieg vorbei?
Dieser Rockerkrieg war ja kein globaler oder kein landesweiter Rockerkrieg. Das waren ja immer nur einzelne Gegenden, in denen die Schlagzeilen gemacht wurden. Ne? Wenn Sie sich Berlin angucken, das war natürlich das heißeste Pflaster. In München hat zum Beispiel so ziemlich gar nichts stattgefunden.
Da wäre ich schon mal vorsichtig, das wirklich Rockerkrieg zu nennen. Es gab vielleicht so einzige Gefechtsfelder, an denen die Konflikte ausgetragen wurden. Was die Gebietsansprüche selbst betrifft, es steckt nicht immer unmittelbar das Gewinnstreben hinter so einem Gebietsanspruch. Das steckt manchmal auch das ganz normale Macho-Gehabe dahinter. Wie gesagt, das war alles vor dem, was man heute Rockerkrieg nennt, eigentlich noch viel schlimmer und auch noch viel gewalttätiger. Nur damals haben die Medien nicht raufgeschaut. Das Ganze ist erst interessant geworden mit dem Entstehen der Bandidos und der Hells Angels gleichzeitig in Deutschland, mit deren Expandieren, weil man die Schlagzeilen in Skandinavien gesehen hat. Und in Skandinavien ist ja nun wirklich alles außer Rand und Band geraten. Und vielleicht sahen die Clubs sich auch nach dieser skandinavischen Geschichte hier so ein bisschen in der Pflicht. Vielleicht war das auch so der Fehler, dass sie nun alle unter dem Zwang standen, dass sie nun entsprechend auftreten müssten. Die Rechnung dafür bezahlen sie heute.
Herr Huth, täuscht der Eindruck oder ist es tatsächlich stiller geworden um die Rocker?
Ja, es ist im Grund durchaus um die großen Vereinigungen, ob das jetzt Hells Angels oder Bandidos sind, ist es stiller geworden. Wir haben die als Sicherheitsbehörden nach wie vor im Fokus, das ist so. Wir beobachten aber, dass insbesondere diese rockerähnlichen Gruppierungen, die also mit dem Motorradfahren und dem Habitus eines Rockers und dem Wert- und Normsystem, was sich Rockervereinigungen grundsätzlich geben, gar nichts mehr zu tun haben. Und das sind Gruppen, die ganz klar nur kriminell leben wollen und im Milieu Fuß fassen wollen und Gelder erwirtschaften wollen. Und das ist das Problem. Die machen uns derzeit am meisten Sorgen, weil sie halt diese Kriminalität offen ausleben und insbesondere auch Streitigkeiten offen ausleben. Das sind oft die Täter, die wir antreffen, die dann tatsächlich aus fahrenden Autos auf Gebäude schießen. Wenn zum Beispiel unten ein Ladenlokal ist, was dem Bandidos zugehörig ist, dann gibt es Splittergruppen der Hells Angels, die zu diesen rockerähnlichen Gruppierungen durchaus gehören. Und dann schießen die einfach auf das Ladenlokal, treffen aber gleichzeitig oben in der zweiten, dritten Etage Kinderzimmer und zerschießen da die Scheiben. Das haben wir in Deutschland wirklich oft genug erlebt und haben es auch in Nordrhein-Westfalen regelmäßig. Und das sind die Gruppen, die uns größere Sorgen machen als, ich sag mal, die alten Gruppen, die da funktioniert teilweise ein Werte- und Normsystem noch. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, da passiert viel im Dunkelfeld, was wir mitunter gar nicht so sehen.
Born to be Wild, wie gefährlich sind die Rocker? Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Frau Siedlow, man könnte jetzt meinen, diese archaische Form von Männlichkeit, die in der Rockerszene zelebriert wird, mit einem Ehrenkodex, der über allem steht, mit einer Hierarchie, an die sich alle mit quasi militärischer Disziplin halten müssen, das sei ein Auslaufmodell, das interessiert junge Leute nicht mehr. Tatsächlich steigt die Zahl der Rocker aber. Im letzten Jahr waren es laut Zahlen des BKA über 10.000, so viele wie noch nie in Deutschland. Was macht Rockersein heute so attraktiv?
Ich denke, das ganz klassische, das ganz menschliche Bedürfnis nach Zugehörigkeit, danach wahrgenommen zu werden und zu einer Gruppe hinzuzugehören, Bedeutung zu haben, Bedeutung für andere Menschen zu haben. Und das wird ja da ganz klassisch gelebt. Außerdem natürlich, ja, wenn ich einen gewissen Lebensstil leben möchte, das ist ja auch nochmal etwas Besonderes. Es kam vorhin ja auch zur Sprache, Rocker ist man ja 24/7 und nicht nur mal am Wochenende, wenn man das Anwaltsbüro verlassen hat und sich zum Hooligan verwandelt. Und also wenn man tatsächlich eine Entscheidung für sich trifft, einen bestimmten Stil zu leben und dann, der denke ich schon ja auch aktuell besonders noch ist, und dann auf Gleichgesinnte trifft, dann ist das natürlich nach wie vor attraktiv. Und gerade in einer immer individualisierteren Gesellschaft kann das ja auch von einer großen Bedeutung sein. Und ich finde das auch ganz spannend, dass sie diese rockerähnlichen Gruppierungen genau diesen gleichen Stil kopieren. Die Kutten sind ja von ihrem Stil her identisch und das ist ja durchaus faszinierend.
Ich sehe das auch so, wie Frau Zietlow das beschrieben hat, das Rocker-Dasein, was das ausmacht oder was so anziehend ist. Was wir halt beobachten, immer wieder mit allen Ermittlungsmethoden, die wir da anwenden, ist erstaunlich, dass Menschen, die sich teilweise für diese Gruppierung entscheiden und da mitmachen wollen, dieses Leben zu Hause gar nicht leben. Also sie werden nie jemanden oder ganz wenig Leute finden, die zu Hause mit einer Zahnbürste das Gästeklo sauber machen würden und sich, ich sag mal, von ihrer Lebensgefährtin oder Frau dazu verdonnern lassen würden, aber ziehen die Uniform an, fahren ins Vereinsheim, dann wischen die da feucht aus und ordnen sich da stringent unter. Also es ist teilweise auch eine Ambivalenz, wo ich mich manchmal frage, wo kommt die her? Wie kann das sein? Aber es ist sehr bedeutsam, das identitätsstiftende Element irgendwo dazuzugehören, uns insbesondere auch der Anreiz, in der Hierarchie aufzusteigen, um vielleicht ein anderes Leben zu haben, in dieser Parallelwelt als zu Hause, wo man vielleicht auf beruflichen, privaten Dingen Aufstiegsmöglichkeiten nicht hat und sich da vielleicht so ein bisschen ja, verloren fühlt. Das ist eigentlich so für mich das Hauptmerkmal, warum sich erwachsene Menschen, erwachsene Männer hier insbesondere in einem Alter außerhalb, sage ich mal, der jugendlichen Delinquenzkohorte, ich sag mal, für so ein Leben entscheiden.
Rocker sind ja meistens über 30. Herr Alsdorf, haben Sie eine Erklärung für die Ambivalenz, die Herr Huter gerade aufgeworfen hat?
Ich finde es nicht ambivalent. Wir können es ja durchaus so ausdeuten, dass Rockerclubs damit ja eine sozialisierende Funktion haben. Da lernen die Leute ja tatsächlich, sich endlich mal zu benehmen. Also spätestens in dieser Hinsicht würde ich es ja positiv bewerten. Dem Herrn Huth kann ich nur Beifall klatschen, weil er so sorgfältig differenziert zwischen den rockerähnlichen Gruppierungen und den Rockern. Die bürgerlichen Medien, die kommen da ja nicht so schnell hinterher. Für die ist das immer das Gleiche. Und da haben wir tatsächlich das Phänomen, dass die Rocker inzwischen ja wirklich sehr, sehr anständig geworden sind. Auch schon deshalb, weil sie einfach schlichtweg älter geworden sind, während wir bei den Jungen natürlich aufpassen müssen, die sich in diesen Gangs zusammenschließen. Auch da müssen wir natürlich differenzieren.
Es sind ja vor allem, Herr Alsdorf, junge Migranten, die in die Rocker-Gangs strömen. Warum? Was zieht die an?
Es hat eigentlich damit angefangen, also umgekehrt. Die Rockerszene wäre ja wirklich an Altersschwäche und an Vergreisung zugrunde gegangen, wenn sich nicht die Migranten aufgetan hätten. Deutsche junge Leute, für die waren Rocker ja überhaupt nicht interessant, überhaupt nicht mehr faszinierend. Aber offensichtlich wussten Migranten mit diesen Begriffen von Männerbünden und von Ehre und von Respekt, Respekt ist ja immer das Zauberwort in der Szene, und mit diesem Ersatz einer Familie, die so einen Rockerclub bieten kann, damit wussten die Migranten sehr gut, was anzufangen. Umgekehrt wussten die Rocker natürlich, dass sie damit ihre Mannschaftsbestände auffrischen konnten, die ja inzwischen schon so überaltert waren, dass sie zu dem, was heute Rockerkrieg genannt wird, gar nicht mehr tauglich waren. Und da haben die Migranten die Szene natürlich auch ziemlich aufgemischt. Also das war tatsächlich, gerade in Berlin war das sehr, sehr deutlich. Wenn da die Bandidos nicht auf den Trichter gekommen wären, Migranten in ihre Clubs aufzunehmen, hätte das Hells Angels Charter von Berlin sich nicht innerhalb von ein paar Jahren komplett mannschaftlich durchmischen müssen. Die ganzen Alten waren alle raus. Die waren ja alle gar nicht mehr da, weil die haben das alle gar nicht mehr mithalten können, was die Migranten in der Szene angerichtet haben. Nun sind sie da und nun wird die Szene sie nicht mehr los. Und weil die Szene sie in den eigenen Clubs nicht mehr aufnimmt, bilden die inzwischen eigene Clubs und eigene Gangs. Ne? Siehe Osmanen-Boxclub und solche Sachen. Da begegne ich ja auch vielen Gesichtern und vielen Leuten, die ich vorher in anderen Clubs bereits gesehen habe. Die finde ich dann auf einmal in den Gangs wieder, weil die in den alten Clubs, in den renommierten Clubs gar nicht mehr aufgenommen werden.
Frau Ziedlow, Herr Alsdorf hat gesagt, die jungen Migranten hätten die Szene aufgemischt. Deutsche Altrocker und die jungen Wilden, also die mit bosnischem, türkischem oder sonst einem Migrationshintergrund, wie kommen die aus Ihrer Sicht miteinander klar?
Ich glaube, das kann, wie ja auch angesprochen, durchaus schwierig werden. Also nachdem man sich sie vielleicht aufgenommen hat so und gedacht hat, okay, die Verhältnisse sind ja klar, wir sind die Alten, ihr seid die Jungen, und wer das Sagen hat, ist auch klar, dass das so nicht ablaufen würde, war zu erwarten. Möglicherweise ist da auch eher der Ausweg, dass man dann eigene, also auch in den Hells Angels und in den Bandidos, in den großen Clubs eigene Charter oder Chapter gründet. Und weil man ja mitunter einfach, nicht weil der eine Migrant ist und der andere keiner, sondern weil man älter ist, weil man jünger ist, weil man einfach ja ganz andere Bedürfnisse wahrscheinlich auch in dem Moment hat. Und ich denke, die kommen miteinander klar, wenn sie miteinander ja eigene Vereine gründen, Ortsvereine gründen.
Was von der Vielfältigkeit der Rockerclubs zeugt. Ne? Das ist ja genau das, wenn wir sagen, wir müssen differenzieren. Diese Rockerclubs funktionieren dann tatsächlich, wenn sie in verschiedenen Ortsgruppen organisiert sind. Und man kann ja tatsächlich in vielen, also das ist mir immer wieder begegnet, ich konnte innerhalb der Clubs die einzelnen Chapter unterscheiden an ihrem äußeren Auftreten, die Mitglieder. Die sahen anders aus, die haben plötzlich andere Kleidung getragen. Zusammengeschlossen haben sich aber allesamt unter einem großen Namen. Das Problem ist natürlich, dass unser Rechtsstaat und auch die bürgerliche Gesellschaft das nicht differenzieren kann. Das hat ja zu solchen Dingen wie zum Colorverbot geführt, dass die Rockerclubs ihre Abzeichen pauschal nicht mehr tragen können, nicht mehr tragen dürfen, weil einzelne Clubs tatsächlich kriminelle Organisationen waren und verboten wurden. Aber die anderen Clubs, also die anderen Ortsgruppen, sind ja nach wie vor ordentliche, anständige Bürger geblieben. Aber auch die dürfen diese Abzeichen nicht mehr tragen. Da ist eine ganze Kultur mit kaputt gemacht worden.
Das sogenannte Kuttenverbot, über das wir gleich noch sprechen werden, Herr Huth, aber ich möchte noch mal Sie ansprechen als Ermittler. Wie beobachten Sie die Veränderungen in der Rockerszene?
Ja, leider nicht so pazifistisch, wie das vorhin angeklungen hat. Es ist wie folgt, was das immer noch ausmacht, selbst wenn man differenzierte Chapter dann bildet, dass zum Beispiel die Migranten sich den Hells Angels anschließen, als Supporterclub gelten, da ist schon die Frage, wollen die nun ein Supporterclub sein oder wollen die den Hells Angels selbst auch, sag ich mal, sich wiederfinden, weil ein Supporterclub muss ja eigentlich immer der Dachorganisation auch gehorchen, und da fließt auch sicherlich, ich sag mal, ein bisschen Power ab, insbesondere zum Beispiel Geld, man ist da immer untergeordnet, das ist so die Frage, ob die Migranten das wirklich mit sich machen lassen. Punkt zwei ist, man müsste ja dann immer zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen, wie man mit anderen Rockergruppierungen umgeht, wie es vielleicht mit dem Investment aussieht. was man tätigen will, damit in die Mannschaftskasse Geld gespült wird. Und das ist nicht konsensbehaftet, auf keinen Fall, weil halt, ich sag mal, das Werkzeug und ich sag mal, die Planung und die Schnelligkeit, wie man gewisse Dinge umsetzen kann, bei vielen migrantendominanten Gruppen halt anders ausgesehen hat. Der Plan war ein anderer als bei den älteren Mitgliedern oder bei den Alt-Hells Angels. Und dann kommt es natürlich da auch untereinander nach wie vor immer wieder zur Auseinandersetzung. Also da ist nicht so, dass die eine gesunde Koexistenz besteht. Und das macht es halt dann auch für uns oft schwierig, Gefahrenlagen zu antizipieren, weil da oft Kleinigkeiten reichen, dass es dann letztendlich wirklich zu schweren Körperverletzungen kommt, insbesondere unter Gruppen. Das ist mal das eine. Das andere ist, wenn wir gleich über das Kundenverbot noch reden, es sei auch gesagt, dass wenn Sie zu den Hells Angels gehören und Sie wohnen in der Stadt A und leben pazifistisch vor sich hin, dann haben Sie schon auch irgendwas auf der To-Do-Liste. Wenn nämlich in der Stadt C es zur Eskalation kommt, dann dürfen auch alle aus der Stadt A gern in die Stadt C fahren, um ihren Brüdern dabei zu stehen. Das bedeutet, sie werden automatisch, weil sie sich diesem gleichen Kodex unterworfen haben, müssen sie Gewalt auch ausüben und dann müssen sie auch Leute nötigen und dann müssen sie auch Flagge zeigen und dann müssen sie sich auch in so ein Getummel werfen und natürlich auch Körperverletzungsdelikte begehen. Also so einfach ist es nicht, dass jedes Chapter unter sich da für sich lebt und dann grüßt man sich mal, wenn man sich entgegenkommt. Das ist schon so, dass man gemeinsam Wert- und Normenkanon hat und der dann, wenn es einmal zu Gewalttätigkeiten kommt, auch ausgelebt werden sollte. Und das führt dann oft auch zu Gewalt, obwohl man sich vielleicht vorher nicht zu Schulden lassen kommen hat. Und das ist, unterscheidet zum Beispiel auch ein Chapter und die Hells Angels wieder vom Schützenverein. Das kennen wir von Schützenvereinen zum Beispiel nicht.
Frau Ziedlow, vor kurzem hat Bundesinnenminister Seehofer eine Gruppe von türkischen Rockern namens Osmanen Germania verbieten lassen. Die Bande wurde 2015 gegründet, hatte zum Schluss mehr als 300 Mitglieder, 100 davon in Baden-Württemberg. Es handelt sich dabei um eine sogenannte rockerähnliche Gruppierung. Was macht denn die Osmanen so gefährlich?
Was sie so gefährlich macht, ja, scheint auch die Bereitschaft zu sein, ja, zu, wurde es so schön genannt, Körperverletzungsdelikten und Gewalthandlungen. Welche politische Komponente da noch mit reinspielt, das ist ja hier auch nochmal etwas ganz Besonderes scheinbar bei den Osmanen Germania, dass Politik auch eine Rolle spielt, dass man sich da in einer gewissen Art und Weise positioniert.
Das heißt, sie sollen gute Verbindungen zum türkischen Staatspräsidenten Erdogan und dessen Partei AKP gehabt haben.
Genau, und entsprechend auch auf dieser Linie möglicherweise ja agiert haben, Andersdenkenden entsprechend begegnet sein und so weiter.
Also vor allem Kurden.
Genau. Und das macht sie natürlich schon nochmal zu etwas Besonderem.
Diese politischen Beziehungen, Herr Alsdorf, die sagt man ja auch der russischen Rockergang, den Nachtwölfen nach, beziehungsweise da kam es zu ähnlichen Vorfällen, dass die als Putins Rockergang nach Deutschland gekommen sind. Diese nationalistische Ausprägung, zeigt das, dass Rocker verstärkt eine politische Agenda verfolgen?
Also die Nightwolves, die russischen, also die Nachtwölfe, die wurden ja nur hier in Deutschland als Putins Rocker verkauft. Also das war hier eine wunderbare Schlagzeile, weil das so alle Urängste geweckt hat, gerade in Berlin. Da dachte man sofort, der Russe kommt wieder und vergewaltigt nur unsere Frauen. Rocker sind grundsätzlich natürlich nationalistisch. Das sind sie in Amerika, das ist eine amerikanische Erfindung und die sind stolz, Amerikaner zu sein. Und die russischen Rocker sind ihrerseits stolz, Russen zu sein. Nur wir Deutschen haben da ja ein bisschen eine gebrochenere Vergangenheit.
Ich muss da eins zu ergänzen, dass das System dahinter ist ein ganz bescheidenes, aber ebenso ein schlimmes. Sie können sich in der organisierten Kriminalität Muskeln kaufen. Ja, also wenn Sie einen Streit haben, dann legen Sie Geld auf den Tisch und dann gibt es irgendwo Leute, die können Sie kaufen und dann regeln die das für Sie, die Konfliktlösung, oder Sie stellen sich zumindest auf Ihrer Seite. Was Sie sich in der organisierten Kriminalität nicht kaufen können, sind Kontakte. Die haben Sie oder haben Sie nicht. Und das spielt auch zum Beispiel dazu rein, wer Präsident wird von so einem Verein. Das ist nicht immer der mit dem größten Oberarm, es ist der mit den meisten Kontakten, der den Verein wirklich nach vorne bringt. Und hier ist es genauso. Die Osmanen Germania lassen sich natürlich gerne mit Politikern der AKP abbilden, um dem Milieu zu zeigen, wir sind staatsnah, wir haben einen Staatsnimbus und wenn wir mal über die Stränge schlagen, dann habt ihr, die darunter leiden, gleich auch mit dem türkischen Staat zu tun. Also gebt Acht und insbesondere, wenn man sich mit anderen Migrationsgruppen dann da auseinandersetzt, eure Angehörigen sind auch in der Türkei und denkt dran, wenn wir in der Türkei anrufen, AKP-Mitglieder oder wen auch immer man glaubt anrufen zu können, dann geht es deiner Familie auch schlecht. Und so ist es genauso mit den Nightwolves, die Nähe zu Putin. Wir erleben das bei anderen türkischen Rockergruppierungen, die gar nicht so bekannt sind, die sich mit den grauen Wölfen abbilden lassen, mit Politikern aus der Türkei. Das ist auch seitens der Parteien so ein bisschen Machochismus und ja, stellt auch irgendwas dar. Die Parteien nutzen das für sich sicherlich auch, dass sie ihre nationalen Ideen gerade hier in Deutschland auf die Straße tragen und hier eigene Armeen haben, die dieses Gedankengut weitertreiben. Das ist natürlich auch ein Geben und Nehmen. Aber das steckt dahinter, die Demonstration von Kontakten. Und da wird es dann ganz gefährlich, sehr, sehr gefährlich, weil das ein klares Signal in die Szene ist. Und dieses Signal wird dann auch ausgelebt im Schritt 2 und 3. Es bleibt nicht dabei, sich ablichten zu lassen mit Politikern. Dann kommt der Aktionismus.
Born to be Wild, wie gefährlich sind die Rocker? Darüber diskutieren wir heute im SWR2-Forum. Frau Zietlow, wir haben festgestellt, Rockerclubs haben Zulauf und das, obwohl der Staat in den letzten Jahren versucht hat, Härte zu zeigen, den Rockern mit Vereinsverboten, Razzien und Ermittlungsverfahren das Leben schwer zu machen. War das die falsche Strategie?
Schwer zu sagen, natürlich so pauschal. Grundsätzlich, wenn wir uns die Vereinsverbote angucken und auch angucken, worauf die sich begründen, ist es zum Teil ja recht überraschend, was man sieht. Und was wir bisher gesehen haben, ist, dass die Argumentationslinien, da hat man zum Teil den Eindruck, da wurde Copy and Paste gemacht von einem Verfahren zum nächsten. Also da hätte ich erwartet, dass doch viel stärker auf das Individuelle oder das Treiben eines ganz spezifischen Vereins, den man verbieten möchte, abgestellt wird.
Das heißt, man hat die über einen Kamm geschoren?
Ja.
Das wundert mich jetzt schon. Also ich will Ihre Beobachtung gar nicht in Abrede stellen. Sie haben die gemacht, weil ich habe schon genug Vereinsverbotsverfügungen gelesen und ich weiß, wie die zusammengetragen werden. Und sollte das nicht so sein, gilt es da nochmal wirklich dann auch drauf zu gucken. Selbstkritik an der eigenen Arbeit ist immer der beste Schritt. Mhm. Aber was ich gelesen habe und festgestellt habe, ist schon so, wie ich sag mal Bonn oder andere Vereine, dass wir ganz klare Sachverhalte haben, die zur Anzeige gebracht worden sind mit objektivierbaren Kriterien, wo die Gruppe wirklich nach außen konkludent zum Ausdruck gebracht hat, dass diese Straftaten, insbesondere Gewaltstraftaten, ja als Verein und als Mitglieder von allen getragen, geduldet wird im Sinne des Machtstrebens. Und das ist auch eigentlich diese Sachverhalte, weil sie halt offenkundig geworden sind, justiziabel überprüfbar und Gegenstand der Akten.
Aber Herr Huth, die Frage, die dahinter steckt, ist ja, ist das Vereinsrecht überhaupt der richtige Hebel im Kampf gegen kriminelle Rocker?
Ja, selbstverständlich. Also ich sehe das schon so, weil man muss sich da anschauen, woher das Vereinsverbot geschichtlich kommt, Stichwort Weimarer Republik. Und es ist so, wir sind eine wehrhafte Demokratie. Das finden Sie in Europa kaum ein zweites Mal, dass wir früh, ich sag mal, präventiv solche Zusammenkünfte und Gruppierungen verbieten können. Und ich denke schon, da gibt es für und wieder, ob die jetzt abtauchen oder nicht, oder ob wir nicht mehr einen demokratischen Diskurs brauchen. Wir müssen das in der Gesamtschau sehen. Es gibt in Deutschland viele, viele, viele Vereine und die stehen mit solchen Gruppierungen auf gleicher Stufe. Und da ist der Rechtsstaat einfach gefordert. Wenn ein Verein meint, eine Stadt für sich zu proklamieren und dort Straftaten zu begehen, das ständig, dann gehören die verboten, weil das geht nicht.
Aber Herr Alsdorf, die Folge ist, der Verein ist dann weg, aber die Rocker immer noch da.
Also diese Vereinsverbote und mit anderen Worten die Clubverbote, also die Verbote einzelner Ortsgruppen von Clubs, sind ein Politikum, ganz definitiv. Ich bin wirklich der Letzte, der mit Statistiken kommt, aber wir hatten mal so eine heiße Phase der Clubverbote, die waren so in den Jahren 2011, 2012. Da gab es mal innerhalb eines Jahres 6 Clubverbote. Von diesen 6 Clubverboten waren 4 Clubverbote immer innerhalb des Zeitraumes 2 Wochen vor den Landtagswahlen ausgesprochen worden. Sowas bringt Wählerstimmen, das zieht immer gut unter den Bürgern, wenn man was gegen Rocker macht. Und in diesem Zuge sind diese Clubverbote ausgesprochen worden. Die sind eine reine Posse, die sind eine Farce, diese Clubverbote, weil den Mitgliedern begegnet man dann ja immer wieder, möglicherweise unter anderen Namen, unter anderen Abzeichen. Die Clubs haben inzwischen längst reagiert und haben da ein Possenspiel draus gemacht, indem sie ihren Ortsgruppen Fantasienamen geben, die gar nicht mehr zuzuordnen sind. Da blickt ja sowieso keiner mehr durch. Und was darüber hinaus eine Folge dieser Clubverbote ist, ist ja dieses Abzeichenverbot. Das war ja ein Politikum in den ganzen letzten Jahren. Und auch das ist ein Politikum. Wenn eine Ortsgruppe verboten ist, dann ist auch ihr Abzeichen verboten. Und dann wurde rechtlich darauf geschlossen, dann müssten nur alle Abzeichen, die diesen Abzeichen ähnlich sehen, auch verboten werden. Das heißt, wenn ein anderer Ortsname unter diesem Abzeichen der Hells Angels oder der Bandidos, der reicht nicht zur Unterscheidung. Das heißt, diesen Clubs werden pauschal ihre Abzeichen verboten. Das, was ein Rocker geschmückt hat, Rocker sind nun mal verliebt in Abzeichen, das, was Symbol unserer Kultur und unserer Tradition war, das ist auf die Weise vernichtet worden. Das hätte nicht sein müssen.
Frau Zietlow, der Hintergrund war ja auch, dass man Rockern diese öffentliche Machtdemonstration, die ja auch die Repräsentation von Insignien, von Symbolen wie dem Hells Angels Logo, dass man das unterbinden wollte.
Da fehlen uns aktuell ja auch noch Daten zu der Frage, inwieweit das tatsächlich ja die Bevölkerung oder das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, was ja hier auch immer angeführt wird und was ja auch natürlich ein wichtiger Punkt ist, inwieweit sich tatsächlich die Bevölkerung von Rockergruppierungen bedroht fühlt. Oder ob es nicht auch da ein differenziertes Bild gibt, also zu der Frage, ist das nicht eigentlich vielleicht auch ganz nett, wenn wir da dieses Rockerclubhaus nebenan haben, dann kommen vielleicht auch zu uns nicht so viele Einbrecher in unsere Kneipe, ohne das jetzt zu sehr zu romantisieren.
Herr Huth, halten Sie das für vorstellbar, dass irgendjemand es für nett hält, einen Rockerclub in seiner Nachbarschaft zu haben?
Also in meinem entfernten Bekanntenkreis gibt es jemanden, der hat einen Dönerladen, genau gegenüber von einem Bandidos-Vereinsheim, und der freut sich, dass Sie da sind, weil die bei dem immer essen. Also das ist schon so, und der merkt auch dadurch, hat jetzt dadurch keinen Reputationsschaden. Aber was das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung angeht, das muss man natürlich messen, das muss man wissenschaftlich untersuchen. Ich nehme mal zwei, drei Beispiele, wo die Bevölkerung wirklich sagt, was ist denn hier los? Sie gehen beispielsweise auf die Kranger Kirmes, ja, und dann wissen sie, dass da müssen sich natürlich alle Rockergruppierungen blicken lassen, und dann marschieren die mit entsprechender Stärke auf. Und wenn die mit entsprechender Stärke aufmarschieren, ist das nicht so, dass sie mit ihrem Kind dann, ja, an der Losbude da mal an allen vorbeigehen können und sagen können, wir wollen uns mal den Teddy abholen. Das ist nicht so unbedingt das Publikum, was ihnen dann Platz macht, ja. Und die haben schon Angst, die Bevölkerung auch zu Recht, weil sie nie wissen, mit Sicherheit, kann es nicht sein, dass jetzt im gleichen Streit eskaliert. Und dass ein Streit eskaliert, ist ja nicht so, dass das eine riesen Vorgeschichte haben muss. Ja, es reicht ja schon, wenn sie mit ihrem Motorrad als Bandido mal an der Aral-Tankstelle tanken und dann kommen zwei Hells Angels vorbei und die sagen, das ist unsere Tankstelle, dann rufen die eine Telefonkette an und dann wird der Bandido aber erleben, was das bedeutet, an dieser Aral-Tankstelle getankt zu haben. Minimale Dinge reichen, um so einen Gewaltkonflikt heraufzubeschwören, damit es dann auch tatsächlich sichtbar für Bevölkerung eskaliert. Zudem ist es auch rockertypisch, dass viele von denen Waffen tragen, wie Messer, Einhandmesser, manchmal verboten, manchmal nicht verboten. Der Großteil der Bevölkerung ist nicht bewaffnet, der braucht keine Schutzbewaffnung. Das ist alles befremdlich, und es ist nicht so, wie gesagt, wenn Schützenverein durch die Straßen zieht mit Musik und ein bisschen laut, könnten die Rocker auch machen, können auch Rockmusik hören. Das ist deutlich was anderes. Es geht immer darum, um Macht zu demonstrieren, und das beeinträchtigt das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung auf jeden Fall, und ich kann das absolut verstehen.
Also erstens darf das Sicherheitsgefühl keine juristische Kategorie werden. Also es darf doch in einer bürgerlichen Gesellschaft oder einer demokratischen Gesellschaft nicht verboten werden, gefährlich auszusehen. Was diese waffenrechtlichen oder den Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnisse betrifft, das wurde ja als Maßnahme erst eingeführt, nachdem der Bundesgerichtshof damals die Zulässigkeit erklärt hatte, dass die Bandidos ihre Abzeichen wieder tragen dürften. Das war eine ganz große Schlappe für die Politik, dass die Clubverbote und ihre Abzeichenverbote auf einmal rechtlich nicht mehr tragbar waren. Und da musste der Rechtsstaat sich offensichtlich überlegen, was kann er jetzt machen, um die Rockerclubs zu ärgern. Und dann folgte der Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnisse, ziemlich genau 2 Monate nach diesem Freispruch durch den Bundesgerichtshof. Seitdem haben wir es durch die Bank, dass allen Rockern die waffenrechtlichen Erlaubnisse entzogen werden, weil man davon ausgeht, die müssen damit ja irgendwie auch dann gewalttätig werden. Aber damit werden ihnen ja auch bürgerliche Grundrechte entzogen. Denen ist ja auch zum Beispiel auch schlichtweg das Recht zur Notwehr entzogen. Und überhaupt kann man sowas pauschal nicht einfach jedem Rockerclub-Mitglied antun, dass man ihm bürgerliche Rechte entzieht. Das ist ja diese innenministerlich angeordnete Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten gegen die Rockerszene. Das macht man dann auf allen Ebenen. Da wird das Bauamt den Rockern an den Hals gehängt, um das Clubhaus zu untersuchen. Und da kriegen die Rocker die MPU und dann werden ihnen die waffenrechtlichen Erlaubnisse entzogen. Und irgendwas wird man schon finden. Und wenn man nichts findet, dann untersucht man ganz zum Schluss noch ihre Motorräder. Denn an einer Harley findet man natürlich immer irgendwas, was verboten ist. Ja. Und das ist kein rechtlicher Grundsatz. Die Idee, wir haben einen Straftäter und jetzt suchen wir mal nach seiner Straftat, weil da werden wir schon was finden, wenn wir lang genug suchen.
Also eine Verkehrskontrolle müssen viele tausend Verkehrsteilnehmer jeden Tag auch bei uns in Deutschland über sich ergehen lassen. Und es wird genauso mein, ich habe ein Rennmotorrad, das wird genauso überprüft wie die Harley alles Hells Angels. Punkt 1, Punkt 2 ist, das, was Sie beschreiben, nennen wir administrativen Ansatz, auf vielen Feldern tätig zu werden. Und es zeigt sich ja, dass zum Beispiel es eben nicht möglich ist, einfach mal im Vereinsheim Alkohol auszuschenken ohne entsprechende Genehmigung. Das darf kein Bürger, kein Gärtnereiverein oder kein Hundezüchterverein darf das. Und warum sollen das Rocker dürfen? Natürlich gucken wir drauf. Punkt 3, wenn wir nicht niederschwellig bei den Rockern, die wir im Fokus haben, die sich nachweislich in der Vergangenheit an Auseinandersetzungen beteiligt haben, die Chapter, nicht sofort die Waffen entziehen, niederschwellig, also mit geringerer Evidenz, das geht um Gefahrenabwehr, dass man schaut, kann das nicht nochmal passieren? Das habe ich gerade versucht darzustellen. Es kann jederzeit sofort passieren. Es reicht ein Tankvorgang, es reicht sich mit einer entsprechenden Kutte in ein Naherholungsgebiet in eine Kneipe zu setzen, da kriegen sie Probleme, da kann es schon zur Eskalation kommen. Es reicht, dass sie durch die Straßen fahren, da kann es zur Eskalation kommen. Und nochmal, die Rocker Chapter untereinander, das sind, die haben ein enges Band, wenn sie denn zu einer Rockergruppierung gehören, sind verpflichtet, wenn ein Rockermitglied in einem Gottschalk da ein Problem hat, dort gemeinsam aufzutreten. Und dann brauchen sie natürlich auch die Waffen, auch wenn sie sich vorher nichts zu Schaden kommen lassen haben. Sie müssen sich an dieses Regelwerk halten. Das bedeutet auch, dass sie andere Chapter schützen. Und wenn es dann da zur Sache geht, dann müssen sie auch in der ersten Reihe stehen. Das wird von ihnen erwartet. Und das muss man auch an dieser Stelle so sagen. Und weil das so ist, nehmen wir die Waffen weg.
Das, was Sie schildern, das war alles einmal. Da haben Sie durchaus recht.
Ich habe das Lagebild hier. Ich kann es nicht vorlesen, aber da steht es wieder drin. Also, das sind Fakten.
Born to be Wild, wie gefährlich sind die Rocker? Das war heute unser Thema im SWR2 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Oliver Huth vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, bei Dr. Michael Alsdorf, Chefreporter der Zeitschrift Bikers News, und bei Bettina Ziedlow. Sie leitet am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen ein Projekt zum Thema Rockerkriminalität. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.